ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Ich bin Katrin Schumacher und ahoi zu den drei Tipps diese Woche. Morgen ist Valentinstag, Tag der offenen Herzen und der freundlichen Gesichter, um mal beim nicht kommerziellen Teil zu bleiben. Und das war so ein bisschen Inspiration. Peggy Medler, Selbstregulierung des Herzens. Wer sich auf einen neuen Roman der Schriftstellerin Peggy Medler gefreut hat, hat sich ein bisschen in Geduld üben müssen. 2019 ist ihr Roman »Wohin wir gehen« erschienen, der von einer Freundschaft im Laufe der Jahrzehnte erzählte und mit dem Fontane Literaturpreis ausgezeichnet wurde. 2024 hat sie dann gemeinsam mit Annette Gröschner und Wenke Seemann das Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat«. Jetzt aber gibt's einen neuen Roman von Peggy Medler, der unter anderem von der Kybernetik in der DDR handelt. Tino Dallmann ist sehr begeistert.
Thematisch schwingt der neue Roman von Peggy Medler zwischen gegensätzlichen Polen hin und her. Zwischen Kontrolle und Selbstbestimmung, Planbarkeit und Zufall und nicht zuletzt zwischen Realität und Utopie. Georg, einer der Protagonisten des Romans, ist mit dieser binären Logik vertraut. Als Wirtschaftswissenschaftler interessierte er sich schon in den 1960er Jahren für das Programmieren und die Kybernetik. Das Wissen darüber, nach welchen Regeln sich Maschinen steuern lassen, kann die Wirtschaft der DDR in Fahrt bringen, hofft Georg.
Er hatte Zahlen, Formeln und kybernetische Systeme im Kopf, elektronische Rechenmaschinen, die sich voller Versprechen auf den Weg machten und zugleich noch Welten entfernt schienen von heutiger künstlicher Intelligenz. Welche Wirkung und Faszination ein Wort wie Selbstregulierung damals auf ihn hatte. Kaum mehr vorstellbar, dass es überhaupt gedacht wurde, dass sie ausgerechnet in einer zentralistisch organisierten Planwirtschaft von mehr Selbstregulierung im Sozialismus träumten.
Die Hoffnungen auf Reform zerschlagen sich spätestens 1971, als die SED-Führung die Einheit von Sozial- und Wirtschaftspolitik verkündet. Georg arbeitet weiterhin als Programmierer und versucht sich mit dem System und seinen Widersprüchen zu arrangieren. Zu diesen Widersprüchen gehört auch, dass gerade in der DDR, in der so viel Wert auf die zentrale Planung gelegt wird, sich beinahe jeder Betrieb ein eigenes Abrechnungssystem leistet. Den Fragen der Kybernetik folgend befasst sich der Roman nicht nur damit, wie Maschinen und Prozesse gesteuert werden, sondern auch damit, welchen Einflüssen menschliche Handlungen unterliegen. Während Georg seine Gefühle stets im Griff zu haben scheint, ist seine erste Frau Helga impulsiver.
Das Private ist doch keine Nebensache, dachte sie unter der Bettdecke, und die Liebe keine Bequemlichkeit. War es denn nicht eher umgekehrt und ihre Erwartungen an die Liebe immer zu hoch? Helga wusste es nicht. Ihr fehlten das ungestüme Verlangen, das Risiko, der Aufruhr in ihrem Körper, die Momente der Selbstvergessenheit. Dieses unbedingte Bedürfnis nach Nähe, der man sich ausliefern wollte. Für einen Moment oder länger.
Wie in ihrem Roman »Wohin wir gehen« spannt Peggy Medler einen großen historischen Bogen, der bis in die jüngste Vergangenheit reicht. Im Zentrum steht ein kleines Dorf bei Berlin. Dort errichten Georg und Helga ein Bungalow, in dem sie die Wochenenden verbringen können. Das Dorf bietet Gemeinschaft, aber auch Freiräume und die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Auch wenn sich in der Nähe eine Funktionärssiedlung, eine Hochschule und schließlich ein militärisches Sperrgebiet befinden. Dass sie überwacht worden sind, stellen Georg und seine Nachbarn erst später fest.
Letztlich hatten sie Glück gehabt, mit Menschen und Umständen. Letztlich war es nur Zufall, dass es ihnen nicht an den Kragen ging. In ihrem Hüttenreich inmitten unzähliger Stasi-Objekte, nur wenige Meter Luftlinie von ihnen entfernt, wie sie nach 1989 erfuhren, auf ihrer Insel am Feld. Sie sprachen viel über Politik, aber eine politische Gruppe waren sie nicht. Eher ging es um Ablenkungen, um Intensität, um die Wärme, die ein mit Freunden gefülltes Haus speichert.
In einer unaufgeregten und unglaublich fein gearbeiteten Sprache verbindet Peggy Medler Wirtschafts- und Mentalitätsgeschichte. Ihr Roman ist äußerst spannend zu lesen, weil sie theoretische Fragen stets in praktische Arbeit zu übersetzen weiß. Und den Alltag eines Programmierers genauso anschaulich beschreibt wie den einer Krankenschwester. Spannend ist der Roman auch, weil die Fragen von Freiheit und Selbstbestimmung auf der einen Seite und Planbarkeit und Kontrolle auf der anderen Seite bis in unsere Gegenwart reichen. Und vielleicht lässt sich innerhalb dieser Gegensätze, so deutet es der Roman an, der Realität immer noch ein Funken Utopie abgewinnen.
Tino Dallmann mit seinem Tipp Selbstregulierung des Herzens von Peggy Mädler ist im Galliani Verlag erschienen. Dieter Henrich, Dankbarkeit, ein unterschätztes Lebensgefühl. Dieter Henrich, 1927 in Marburg geboren, gehört zu jener Generation, die den Krieg noch miterlebt hat, aber sich nach dem Krieg aufgrund ihrer Jugend aus dem ideologischen Sumpf des Naziregimes befreien konnten. Die Universität bot Möglichkeiten, am Aufbau einer neuen Welt mitzuarbeiten. Und Henrich wurde nach seiner Promotion zu einem der bedeutsamsten Philosophen der Nachkriegszeit. Als Professor wirkte er in Berlin, Heidelberg und München mit Gastprofessuren in New York und Harvard. 2022 starb er. Sein Gesamtwerk gebe, so heißt es in den Anmerkungen zu diesem schmalen Band, auch den Grundriss eines eigenen Gedankengebäudes zu erkennen. Seine Darlegungen zur Dankbarkeit gehören in diesen Zusammenhang. Ulrich Rüdenauer stellt uns das von Franz Josef Wetz herausgegebene Büchlein in der Reihe »Was bedeutet das alles?« vor.
In der Art, wie diese Sätze gebaut und miteinander verschränkt sind, wie die Gedanken entwickelt und nicht ganz ohne Pathos zum Klingen gebracht werden, erkennt man den Philosophen einer untergegangenen Zeit.
Im Tode schwindet unser Dasein, aber auch wenn wir auf immer im Dasein stünden und wenn wir dies wüssten, so wissen wir doch auch, dass wir nicht aus uns selbst ins Dasein treten und dass wir aus unserer eigenen Natur nicht auf ewig gefeit sind gegen die Annihilation.
Dieter Henrich, Jahrgang 1927, hat beim Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer promoviert und er gehört zu den wichtigsten Denkern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der deutsche Idealismus stand für ihn im Mittelpunkt des Interesses. Er war im intensiven Gespräch mit Hegel, Hölderlin und Kant und er hat auf diesem aufbauend einen Großteil seines Werks dem Konzept des Selbstbewusstseins gewidmet. Neben seinen großen Monographien hat Henrich zahlreiche Aufsätze verfasst und sich mit Randaspekten der Philosophiegeschichte beschäftigt, unter anderem mit dem Phänomen der Dankbarkeit.
Die Fragen nach der Fundierung von Dankbarkeit in einem Absoluten und nach der Adresse, auf die sie zuletzt bezogen ist, sind es nicht allein, die Gedanken zur Dankbarkeit ihr philosophisches Gewicht geben. Dankbarkeit kann auch als Einstellung oder als Haltung einer Person betrachtet werden, womit sie in den Kreis einbezogen ist, den die Tugendlehre und also die Ethik zum Thema hat. Zugleich lässt sie Fragen aufkommen, die in den Bereich der Aufklärung über die Verfassung von Subjektivität gehören.
Man hört hier schon, eine Lektüre für nebenbei ist das nicht. Und das ist auch keine Wohlfühlphilosophie à la Wilhelm Schmid. Henrich muss man mit Bedacht lesen, konzentriert, Wort für Wort. Das unterschätzte Lebensgefühl der Dankbarkeit tritt für diesen Denker in verschiedenen Formen auf. Da ist zum einen der Dank, den ein Mensch einem anderen zollt, weil dieser ihm geholfen, ihn beschenkt hat, etwa mit Wohltaten oder Aufmerksamkeit. Kommunalen Dank nennt Henrich das. Dankempfinden kann auch durch die reine Gegenwart eines anderen entstehen oder durch eine Situation, etwa die Betrachtung einer schönen Landschaft. Es gibt einen distanzierten, reflektierten, von Henrich als kontemplativ bezeichneten Dank. Dank für das Leben macht für Henrich Dankbarkeit für die Welt, in der es sich abspielt, unbedingt notwendig. Hier kommt etwas Metaphysisches ins Spiel. Die Dankbarkeit für unser doch eher unwahrscheinliches Dasein im Kosmos kann sich nun einerseits auf etwas Außermenschliches richten oder auf die Existenz von Leben und Welt selbst. Henrich wählt einen dritten Weg, wie es Franz Josef Wetz in seinem Nachwort nennt. Er mag sich weder die Verheißung monotheistischer Religionen zu eigen machen, noch den reinen Naturalismus predigen. Stattdessen vertrete er einen speziellen Pantheismus, beeinflusst von fernöstlichen Lehren und neuzeitlichen Denkern wie Fichte oder Hegel. Alles sei in einem gottähnlichen Absoluten verankert. Das Absolute ist nicht Gott, es gehört zur Wirklichkeit.
Was wir aber als Absolutes und damit als schlechthin unbedingt und umfassend in seinem Ermöglichen denken, muss immer so gedacht werden, dass in ihm auch das ermöglicht ist, was unser eigenes bewusstes Leben ausmacht.
Starker Tobak, weil natürlich uneindeutig, zumindest nicht bis ins Letzte auflösbar. Vorausgesetzt, wir folgen Henrich bis dahin, dann ist die Schlussfolgerung klar. Dem Absoluten kann man nur mit Dankbarkeit begegnen. Dieser Dank gilt nicht einem konkreten Adressaten, Gott, aber doch ist er auch nicht ans Nichts gerichtet. Das Absolute liegt irgendwo dazwischen und man könne ihm selbst dann noch dankbar zugewandt bleiben, wenn einen Schmerz und Leid plagten. Dafür aber muss man wohl ein stoisches Bewusstsein mitbringen oder eine philosophische Gefasstheit, wie sie der 2022 verstorbene Dieter Henrich zweifelsohne besaß.
Ulrich Rüdenauer über Dieter Henrich, Dankbarkeit, ein unterschätztes Lebensgefühl, herausgegeben von Franz Josef Wetz, erschienen im Reclam Verlag. Jost Oman, ein volles Leben. Ende Januar hat die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben gemeldet, dass sich 2025 mehr Menschen als je zuvor für einen sogenannten assistierten Suizid entschieden haben. Prominenter Fall, der im letzten Jahr durch die Medien ging, war der Tod der Kessler-Zwillinge. Auch sie hatten sich entschieden, gemeinsam und mit Hilfe der DGHS aus dem Leben zu scheiden. Während in Deutschland diese Form der passiven Sterbehilfe immer noch umstritten und aktive Sterbehilfe ganz und gar verboten ist, können die Menschen in den Niederlanden sich schon seit 2002 frei dagegen oder eben auch dafür entscheiden. Warum erzähle ich das jetzt so ausführlich? Weil unser Buch der Woche von der Sterbehilfe handelt. Geschrieben hat es der junge niederländische Schriftsteller Jost Oman. Ein volles Leben heißt es und Bettina Balcher stellt es uns vor.
Der Tod gehört zum Leben. Ja gut, man sagt es so leicht dahin, aber wenn es darauf ankommt, wer darf darüber entscheiden, wie wir unser Leben beenden? In den Niederlanden darf es bereits seit einigen Jahrzehnten jeder Mensch, der unheilbar krank ist und keinen Sinn mehr im Leben erkennt. Das sind die Bedingungen. Unheilbar krank, kein Sinn. Aber was, wenn jemand gesund ist, sinnvoll gelebt hat und dennoch beschließt, dass es Zeit ist zu gehen? In seinem angesichts des Themas überraschend leichtfüßigen Roman »Ein volles Leben« erzählt Jost Oman von solch einem Fall. Seine Geschichte beginnt mit einem Brief an Theo Engel, ein Arzt, der sich der Sterbehilfe verschrieben hat. An ihn wendet sich der 70-jährige Regisseur Gerrit Blau.
Ich habe immer gern gelebt. Ich möchte nur deshalb sterben, weil ich mein Leben als abgeschlossen, als vollendet betrachte und nicht das Risiko eingehen möchte, dass ich irgendwann nicht mehr gern lebe. Ich habe mich mein ganzes Leben lang mit schönen Dingen beschäftigt. Ich habe mein ganzes Leben lang schöne Dinge in vollen Zügen genossen. Und am liebsten möchte ich auch schön sterben. Es wäre wirklich wunderbar, wenn Sie in Betracht ziehen würden, mir dabei zu helfen.
Um den Arzt zu überzeugen, hat Gerrit Blau ihm seine Lebensbeschreibung dazugelegt. Darin steht eine Frau zentral, die er nach ihrer ersten Begegnung in einem friesischen Kornfeld in den 1970er Jahren nie mehr vergessen hat. Sie heißt Saartje und stammt von der Watteninsel Tersrelling.
Sie hat einen äußerst vielseitigen Mund. In einem Moment sieht er volkstümlich elegant aus, als wäre sie die verwöhnte Tochter eines berüchtigten Immobilienhais aus Manchester. Im nächsten Augenblick ist er wirklich elegant, aber elendig, wie der Mund einer französischen Sängerin mit Höhenangst und Alkoholproblem.
Ein Paar werden Gerrit und Saartje nie, doch was sie teilen, ist ihr Gespür für die Schönheit des Lebens. Weshalb dieses Buch durchaus nicht nur vom Tod und vom richtigen Sterben handelt, sondern auch von den schönen Dingen. Dazu gehört unter anderem eine Giraffe, die eines Tages über die Watteninsel stolziert. Warum genau, das sei hier nicht verraten. Einfühlsam und hin und wieder sogar ironisch formuliert, gelingt Jost Oman die Balance zwischen der Sinnfrage, einer unvollendeten Liebesgeschichte und der für uns deutsche Leser ungewohnten Beschreibung des Alltags eines Arztes, der Leben nicht rettet, sondern beendet. So begleiten wir Theo Engel immer wieder zu seinen eindeutigen Fällen. Unheilbar krank, kein Sinn.
Sie unterhalten sich im Flüsterton. Ich gebe allen Familienmitgliedern die Hand, stelle mich mit beruhigend resoluter Arztstimme vor. Ich gehe zur Patientin und sage laut, dass ich da bin. Ich teile ihr und der Familie mit, dass es schnell gehen wird. Sind Sie sicher, dass bei Ihnen heute Sterbehilfe geleistet werden soll? Frage ich die Patientin. Ja, Herr Doktor, sagt sie mit geschlossenen Augen. Sie drückt meine Hand.
Dass Just Omen so konkret erzählen kann, liegt daran, dass sein Vater, ein pensionierter Kardiologe, regelmäßig aktive Sterbehilfe leistet. Mit ihm hat der Autor viele Gespräche geführt. Seinem Roman »Ein volles Leben« wünscht man hierzulande viel Aufmerksamkeit, weil er die Sterbehilfe auf einer menschlichen und damit auch fehlbaren Ebene behandelt. Denn natürlich gibt es im Leben von Theo Engel und Gerrit Blau dunkle Seiten, die Just Omen nicht auslässt. Die Literatur mit ihren Möglichkeiten des »Was wäre wenn?« und »Stell dir vor« ist hier genau das richtige Mittel, das Für und Wider eines wahrhaft selbstbestimmten Lebens und eben auch Sterbens abzuwägen.
Bettina Baltscheff mit ihrem Tipp »Ein volles Leben« von Just Omen ist im Arche Verlag erschienen und wurde von Lisa Mensing übersetzt. Das waren die drei Tipps in dieser Woche auf das, was dabei war. Und wenn nicht, nächste Woche, nächste Chance, nächstes Unterbüchern. Katrin Schumacher sagt, danke fürs Zuhören und Ahoi.